ARD. SWR Kultur. Forum.
Qualität und Krempel. Wie gut sind unsere Alltagsgegenstände? Mit Bernd Lechler. Hallo. Autoradios und Küchenherde haben nervige Bedienfelder statt praktischer Knöpfe. Waschmaschinen und Toaster gehen schneller kaputt, als sie müssten. Was online schick aussah, entpuppt sich beim Auspacken vielleicht als Ramsch. Smarte Geräte machen das Leben nicht unbedingt besser, aber auf jeden Fall komplizierter. Kann es sein, dass die Dinge unseres Alltags zwar schon ständig weiterentwickelt, dabei aber zugleich schlechter werden, unhandlicher, hässlicher? Falls ja, woran liegt das? Ist die Qualität, die wir uns wünschen, nur etwas für Wohlhabende? Oder stimmt was nicht mit unseren Erwartungen? Darüber diskutieren heute im SWR Kulturforum Luise Dettbahn, Professorin für Produktdesign an der Hochschule Hannover, Professor Dirk Hohnsträter, Kulturwissenschaftler an der Universität der Künste Berlin, sowie Dr. Gabriel Joran, Unternehmer und Autor. Herr Joran, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Verkrempelung der Welt und das erscheint nach wenigen Monaten schon in der vierten Auflage. Sie haben offenbar einen Nerv getroffen damit. Erklären Sie kurz, was ist Verkrempelung und was war Ihr Impuls, sich damit zu befassen?
Ja, mein Impuls war ein Herd, ein Kochfeld, das ich bekommen hatte durch einen Umzug, was sich nicht mehr wie früher durch diese Drehknöpfe, die Knebel heißen, reguliert wurde, sondern über so eine berührungsempfindliche Touchfläche. Und die befindet sich halt dummerweise natürlich direkt da, wo die heißen Töpfe stehen. Und reagiert nur auf so zweiten oder dritten Anlauf hin und auch gar nicht, wenn die Finger irgendwie ein bisschen feucht sind und wenn man dann einen Topf irgendwie falsch bewegt, schaltet sich alles ab. Und also völlig wahnsinnig, wenn man bedenkt, dass der Herd an sich deutlich besser war als das vorige Gerät. Ja, das war Induktion, das ging also alles sehr schnell und gut zu steuern und wenig Stromverbrauch. Aber die Bedienung war derart katastrophal, dass ich dachte, das ist merkwürdig, weil hier ist eine Sache gleichzeitig besser und schlechter geworden und auf den ersten Blick ohne Not. Und ich dachte mir, okay, liegt es an mir? Also bin ich einfach mittlerweile, ich bin jetzt Mitte 40, komme ich jetzt in das Alter, wo ich alles doof finde, was anders ist als früher? Oder ist an meinem Eindruck, dass hier irgendwas nicht stimmt, was dran? Und dann habe ich angefangen, zu dem Thema zu recherchieren und da ist die Verkrempelung der Welt rausgekommen.
Herr Professor Hohnsträter, Sie haben sich dem Bereich unserer Alltagsdinge unter etwas anderen Vorzeichen vor 4 Jahren, glaube ich, auch mal in einem Buch genähert. Das trägt den Titel Qualität, Ausrufezeichen, ein Plädoyer für guten Konsum. Beobachten Sie auch das, was Herr Joran Verkrempelung nennt?
Ja, auf der Alltagsebene, so auf der anekdotischen Ebene beobachte ich das natürlich auch. Ich sehe es vielleicht nicht ganz so krass, wie Gabriel Joran es sieht in seinem Buch. Ich habe mich ja auch mehr von sozusagen der konstruktiven Seite genähert und gefragt, was zeichnet eigentlich gute Dinge aus und wie können wir die erkennen? Und trotzdem ist natürlich offensichtlich, dass es dieses Phänomen der Verkrempelung gibt. Man könnte vielleicht vermuten, wenn man mal ganz kurz so weit rauszoomt, dass das eben an der Logik der Moderne liegt, die ja immer was Neues will und was Besseres und sozusagen immer nach vorne prescht und dass da diese Unruhe gibt, diese Dynamik, die halt dafür sorgt, dass die Dinge immer wieder verändert werden und ausgetauscht werden. Aber irgendwann ist eben auch ein Sättigungsgrad bei vielen Produkten erreicht, wo dann eigentlich keine substanzielle Verbesserung mehr möglich ist. Und dann muss man sich was anderes ausdenken, um die Märkte weiter in Bewegung zu halten. Und das können dann eben symbolische Dimensionen sein, aber das können eben auch einfach Innovationen sein, die für den Alltagsgebrauch gar keinen Vorteil mehr bringen.
Ich gebe das Fragezeichen mal weiter, Frau Professor Dettbahn. Warum designen Designerinnen und Designer Krempel?
Mal provokant zurückgeantwortet, dann ist es nicht gut Design. Ne? Also gutes Design, glaube ich, schreibt sich erstmal auf die Fahne, kein Krempel zu sein. Deshalb sehe ich uns so halb in der Verantwortung, will es jetzt aber auch nicht ganz von uns weisen, von dem Designberuf. Was ich nochmal ganz spannend finde, ist, dass man nochmal ganz kurz sich überlegt, dass wenn man in die Vergangenheit guckt und sich anguckt, was ist mal hergestellt worden, was haben wir noch, das sind ja alles die Sachen, die sich durchgesetzt haben. Ne? Die Dinge, die damals schon Krempel waren und eben nicht gut gestaltet waren, die sehen wir nicht mehr. Die sind weg. Also da kann man sich ja auch mal irgendwie einen archäologischen Katalog angucken, wie viele Dinge tatsächlich gar nicht mehr so gehandhabt werden, wie sie mal gehandhabt wurden. Ne? Weil sich Nutzungskontexte geändert haben, Nutzerverhalten und so weiter. Aber natürlich haben wir ein großes Problem mit einer Überproduktion und mit wahnsinnigen Belastungen, was das für die Umwelt bedeutet. Und daran sind meines Erachtens auch schuld einfach diese schnellen Produktionsmöglichkeiten, günstige Produktionen und diese schnellen Handelswege. Ne? Hätten wir die nicht, wäre das sicherlich auch noch ein bisschen anders.
Lassen Sie uns noch ein paar Beispiele sammeln, Herr Joran. Worüber haben Sie sich noch dermaßen geärgert, dass Sie am Ende ein Buch geschrieben haben? Mir gefiel besonders das Beispiel des Duschschlauchs.
Ja, der Duschschlauch. Der Duschschlauch ist auch wieder so ein Phänomen, wo ich erst dachte, es liegt an mir, ich mache irgendwas falsch. Also ich hatte einen neuen Duschschlauch gekauft, Brauseschlauch. Ich dachte damals noch, Duschschlauch ist Duschschlauch. Ist aber nicht so. Die Duschschläuche haben nämlich früher, das ist wirklich blöd, dieses Wort in diesem Zusammenhang, aber tatsächlich an beiden Enden sogenannte Drehwirbel gehabt. Und das macht, dass man den Duschschlauch einfach so in jede Richtung drehen kann. Also, dass man sich ganz normal duschen kann. Ja, man kann das sehr schwer beschreiben, weil das eigentlich jede irgendwie kennt. So, und jetzt ist es so, dass bei neueren Schläuchen, also auch von großen deutschen Markenartiklern, diese Centteile eingespart werden, was dazu führt, dass der Duschschlauch jetzt eine Orientierung hat. Also der will in eine bestimmte Richtung, der zieht immer so an einem. Das heißt, man muss dann umgreifen, um sich irgendwie halbwegs wie ein normaler Mensch duschen zu können. Und ich habe am Anfang wirklich gedacht, okay, das Ding ist vielleicht einfach irgendwie ein bisschen zäh oder hartes Material und das wird dann mit der Zeit weicher. Wurde es nicht. Und dann habe ich das gegoogelt und festgestellt, es gibt immer noch die Schläuche mit den Drehwirbeln. Aber das sind jetzt Premium-Produkte. Die kosten den doppelten Preis. Und diese Produkteigenschaft, von der ich früher dachte, die ist einfach, also selbstverständlich, also ich habe eigentlich gar nicht über die nachgedacht. Man merkt diese Produkteigenschaft halt erst, wenn sie fehlt. Die ist jetzt also nicht nur Bestandteil teurerer Produkte, sondern die hat jetzt auch einen Namen. Also das heißt jetzt Twist-Free. Also verdrehfrei. Und auf der Website eines führenden deutschen Markenartiklers steht tatsächlich, dass diese besonderen Duschschläuche mit Twist-Free quasi vorausahnen, wie man sich in der Dusche bewegt, um sich dem anzupassen. Da steht wirklich das Wort vorausahnen. Also was passiert ist, ist, dass eine Produkteigenschaft, die absoluter Standard ist, jetzt ein Premium-Produkt ist und der Schlauch für 12 Euro diese Eigenschaft nicht mehr hat. Man muss jetzt 24 Euro ungefähr ausgeben, um diese Eigenschaft zu bekommen.
Sie haben ja weiter recherchiert. Würden Sie sagen, Herr Joran, das ist eine Tendenz, dass Produkte aus Kostengründen schlechter gemacht werden, in der Hoffnung offenbar, dass es die Kunden akzeptieren?
Ja, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man die Kundschaft dazu kriegt, mehr Geld für eine Sache auszugeben. Eine davon ist, ihnen irgendwelche Produkteigenschaften zu versprechen, von denen der Hersteller annehmen darf, dass die Kundschaft dafür gewillt ist, mehr zu bezahlen. Die andere Möglichkeit ist, man nimmt eine Produkteigenschaft weg und greift somit eine höhere Marge oder eine höhere Rendite ab bei Kunden, die sich eben nicht damit zufrieden geben wollen, dass das Produkt jetzt schlechter ist. Also es gibt diese Phänomene nicht nur bei Duschschläuchen. Ich weiß nicht, ob wir wahrscheinlich da später nochmal drauf kommen, denn meist, wenn man dann recherchiert, stößt man darauf, dass die Unternehmen, die zu solchen Maßnahmen greifen, vorher einen Eigentümerwechsel hatten. Und da erklärt sich schon ein bisschen, was da eigentlich passiert.
Es gibt aber ja auch Dinge, so wie der Herd vielleicht, bei denen ein Missverständnis zwischen Herstellern oder Gestaltern und Endverbrauchern vorliegt. Der amerikanische Designer und Psychologe Don Norman hat einen Klassiker über dieses ganze Thema geschrieben, eine Bibel sozusagen, The Design of Everyday Things. Der sagt, Geräte werden von Ingenieuren entworfen, die glauben, wir alle dächten wie sie. Also die denken mehr an ihr Produkt als an die Menschen, die es benutzen werden. Kann es sein, dass wir da etwas auf der Spur sind, Frau Detbahn?
Ja, unbedingt. Die Frage ist ja so ein bisschen, was ist ein gut gestaltetes Produkt? Und das kann man so generalkonform nicht beantworten, weil man muss es immer in dem speziellen Nutzungskontext sehen. Ne? Also Es soll in manchen Kontexten sofort verständlich sein, also Stichwort Notbremse oder sowas, ne? Dann gibt es aber auch Sachen, die wir erlernt haben, auf die wir uns wirklich verlassen müssen, ne? Dass eine Bremse im Auto da ist, wo sie ist. Die darf jetzt nicht woanders hingehen, weil das einfach kulturell erlernt und das muss sofort auffindbar sein, ne? Und dann gibt es aber so einen Grenzbereich auch, ne? Also selbst das Autopedal ist ja erlernt. Das benutze ich am Ende intuitiv, aber der Prozess, das zu lernen, da sind wir alle durchgegangen, ne? Und wenn wir jetzt auf sowas gucken wie das Interface jetzt da zum Beispiel im Auto, das war ja, Herr Juran, bei Ihnen auch so ein bisschen Thema, dann kommt man in so einen Grenzbereich, wenn man sich vorstellt, man hat ein Produkt, mit dem man sich lange beschäftigt. Und das war ja früher klassischerweise in Autos so, ne? Das habe ich dann viele Jahre gefahren, das war das Familienauto. Und da kann man vielleicht auch dem Nutzer oder der Nutzerin zumuten, dass sie sich so gewisse Dinge anlernt und dann auch diese Dinge so bleiben, ne? Wenn jetzt aber sich der Kontext ändert, ne? Wenn dieses Auto jetzt plötzlich ein Carsharing-Auto ist und ich muss mich in dieses Interface einarbeiten, dann funktioniert das natürlich nicht mehr, ne? Weil ich will ja nur noch schnell von A nach B und vielleicht meine digitale Musik da andocken. Und dann möchte ich jetzt nicht mehr diese ganz komplizierten Einstellungen, die ja aber womöglich auf der anderen Seite, wenn ich das Teil lange nutze, auch mehr Optionen und mehr Einstellungen bietet, mhm, ne? Und es komfortabler macht. So ein Abwägungsprozess am Ende, ja.
Das heißt, man kann es oft auch einfach nur nicht allen recht machen. Wie sehen Sie das, Herr Hohnstreter? Unternehmen wollen ja aber am Ende zufriedene Kunden, um ihre Sachen an den Mann und an die Frau zu bringen. Die stellen Marktforschung an, die machen Tests. Warum versehen Sie Ihre Produkte dann trotzdem mit Eigenschaften, die am Ende offenbar niemand will, oder lassen welche weg, die eigentlich ganz beliebt waren?
Das kann natürlich sehr viele Gründe haben. Einer ist sicherlich auch der Preis, ne? Für welche Zielgruppe wird das gemacht? Soll es möglichst günstig sein? Soll es ein Premium-Produkt sein und so fort? Ich teile die Ansicht von Frau Detmann, dass es natürlich bei der Qualität immer darum geht, in welcher Situation. Also das ist immer mitzubedenken, ne? Man kann schlecht sagen, das ist der beste Wein, wenn der vielleicht zum Fleischgang passt, aber nicht zum Gemüse oder so. Also man muss sozusagen immer relativ zu dem Kontext auch schauen, wenn man sich fragt, was Qualität ist. Ich würde trotzdem sagen, dass es eine Handvoll Anhaltspunkte gibt. Da kann man dann im Einzelnen eben auch als Verbraucherin und Verbraucher schauen, ob das dem entspricht, was man eben für die Situation, wofür man etwas kauft, braucht. Also das ist das Material eines Produktes. Ist das ein geeignetes Material? Ist das angemessen? Ist das langlebig, dann ist es die Verarbeitung, ne? Also wie ist das gemacht, ist das sorgfältig produziert, da kann man auf die Details schauen, die das oft verraten. Dann natürlich, darüber haben wir bisher ja am meisten gesprochen, die Funktion, ne? Also so, auch sowas wie die Klarheit der Idee, die hinter dem Produkt steckt. Dann die Form, ne? Da muss man schauen, also ist das so, dass die Form möglicherweise der Funktion im Wege steht oder bringt sie zusätzliche Vorteile, dass es eben auch zum Beispiel schön anzuschauen ist. Und das Letzte, und das ist vielleicht das, wo wir heute am meisten drüber nachdenken, ist die Wirkung eines Produktes, ne? Also sowohl auf die Nutzerinnen und Nutzer, die dann eben entweder verärgert sind oder es gar nicht bemerken oder sich an dem Produkt erfreuen, und eben auch auf diejenigen, die das hergestellt haben und die natürliche Umwelt, ne? Also das, denke ich, ist auch noch ein Qualitätsmerkmal, wenn wir einen weiteren Sinn haben. Und das alles ist ja wahnsinnig viel. Und wenn man sich da dann als Verbraucherin, Verbraucher die Mühe machen will, das zu prüfen, dann ist das eben auch viel Arbeit. Und da wird natürlich auch unter Zeitdruck oder auch unter begrenztem Budget natürlich gerne mal auch eine Abkürzung gewählt. Und dann kann ein Unternehmen einem eben auch alles Mögliche andrehen, was auf den ersten Blick gut aussieht, aber beim genauen Hinsehen eben doch nicht den Kriterien standhält.
Heutzutage gehört zu unseren Alltagsdingen ja auch allerlei Digitales. Software, grafische Benutzeroberflächen, mehr oder weniger elegant programmierte Abläufe. Sind wir, Herr Juran, auch davon Krempel umgeben? Sie sind im Internet auch als Unternehmer tätig. Sie kennen sich damit schon aus, ne?
Ja, leider. Also die Softwareisierung von ganz vielen Produkten trägt einen großen Teil zu der Verkrempelung bei. Also sie haben erstmal das Problem, dass viele Produkte, habe ich den Eindruck, lieber gerne etwas anderes wären. Ich habe den Eindruck, ja, viele Dinge wollen gerne ein Smartphone sein. Man hat den Eindruck, das Unternehmen, das einen Thermostat herstellt oder einen Backofen oder ein Auto, hat es noch nicht so richtig verwunden, dass das wichtigste Konsumprodukt der letzten 20 Jahre das iPhone war und eben nicht der Thermostat.
Und dann gibt es eine App dazu.
Ja, da gibt es eine App dazu, aber da gibt es halt auch den Versuch, diese Smartphone-Ästhetik zu kopieren. Und das, was das Smartphone mit einem Berg an Geld und Investitionen über Jahre irgendwie verfeinert und auch wieder verschlechtert hat, das versuchen Hersteller von Backöfen und Autos irgendwie nachzuvollziehen. Und das funktioniert natürlich nicht, weil Bosch Siemens ist nicht Apple. Und wie die Autoindustrie damit ringt, wenn quasi eine Softwarefirma, die ein Auto baut, also Tesla, quasi alles durcheinander wirbelt mit einem Auto, das halt ein fahrender Computer ist, das sehen wir ja gerade. Ja? Also die Software, die nicht einfach im Hintergrund wirkt, sondern die das Interface steuert, mit der man das Produkt bedient, also Touchscreen oder sowas, die bedarf also bestimmter Kompetenz. Und die haben viele Hersteller einfach nicht. Und die versuchen sich da irgendwie mühsam irgendwie ranzurobben. Und das führt dann zu sehr unerfreulichen Dingen, die sich extrem wichtig nehmen und wahnsinnig kompliziert sind. Also Mikrowellen, die man erstmal hochfahren muss. Und Backöfen, wo man sehr viele Knöpfe drücken muss, also nicht mal Knöpfe, ne, Touchflächen bedienen muss, bis man einfach 200 Grad Ober-Unterhitze ausgewählt hat. All diese Dinge werden oft, habe ich den Eindruck, in der Erwartung gestaltet, dass man ihnen die gleiche Aufmerksamkeit und Liebe zuwendet aus Verbrauchersicht, wie man das mit dem Smartphone macht. Aber ich liebe meinen Backofen nicht so sehr wie mein Smartphone.
Frau Detbahn, regt sich in Ihnen da Widerspruch, wenn Sie das hören und denken, Moment mal, wir Designer und Designerinnen überlegen uns ja auch, was wir tun?
Ach nee, Widerspruch jetzt nicht, weil die Dinge, die Herr Juran sagt, die kann ich schon nachvollziehen, ne? Dass es so eine Überfrachtung mit Technik gibt, die nicht in die Geräte gehört und man sich grundsätzlich fragen muss, warum will der Markt das, ne? Das ist wahrscheinlich nicht in dem klassischen Sinne eine Entscheidung eines guten Produktdesigns, sondern eine Entscheidung des Marketings, dass man das dann bedient. Trotzdem finde ich es doch nochmal interessant, so grundsätzlich die Frage zu stellen, wir müssen natürlich so neue Pfade der Bedienbarkeit auch ausprobieren. Und dass das am Ende auf einem Produktmarkt passiert, ist blöd, ne? Aber das ist letzten Endes der Markt, an dem sich entscheidet, ob sich eine Sache durchsetzt oder nicht. Es ist natürlich die Aufgabe der Designerin oder des Designers, ein Szenario vorherab gut zu explorieren und sich zu überlegen, in welchem Kontext wird das genutzt, wer wird das benutzen und wie ist da die schlüssigste Anwendung. Aber manchmal ist es auch gar nicht so einfach, das Nutzerverhalten vollumfänglich einzuschätzen oder auch ein Fehlverhalten zum Beispiel auszuschließen. Also jetzt stellen wir uns vor, wir reden über ein ganz klassisches Messer und mit unserem Verständnis von Qualität und Wertschätzung für das Material denken wir uns einen guten Holzgriff. Ja, und der ist im ersten Blick natürlich irgendwie nachhaltiger als ein billiges Kunststoffteil, das stimmt. Aber wenn ich mir jetzt angucke, wie das benutzt wird und dass ich davon ausgehen muss, dass der Verbraucher das letzten Endes doch nicht mit der Hand säubert und an einen trockenen Ort legt, sondern es doch in die Spülmaschine macht und das wahrscheinlich nicht so viele Spülgänge durchhält wie ein Kunststoffmesser, ne, sind wir wieder in so einem Abwägungsprozess, wo wir überlegen müssen, in so einer wirklichen echten Alltagssituation, was ist da eigentlich das Angemessenste?
Qualität und Krempel. Wie gut sind unsere Alltagsgegenstände? Darüber diskutieren heute im SWR Kulturforum Luise Detbahn. Sie lehrt Produktdesign an der Hochschule Hannover. Dirk Hohnstreter, Kulturwissenschaftler an der Berliner Universität der Künste, und Gabriel Juran, Unternehmer und Autor. Um nochmal dieses Stichwort von früher und der Verkrempelung aufzugreifen, es gab in Stuttgart 1909 im damaligen Landesgewerbemuseum eine Abteilung der Geschmacksverirrungen. Da wurden Produkte gezeigt, die minderwertig oder unzweckmäßig oder auch kitschig waren. Zur gleichen Zeit wurde der Deutsche Werkbund gegründet, der sich für bessere und ansprechendere Produkte einsetzte. Also es ist offenbar immer schon einfach sehr schwierig, Funktionalität und Ästhetik und ökonomische Aspekte unter einen Hut zu bringen. Warum ist es so, Herr Hohnstreter?
Naja, es ist, finde ich, schon erstmal interessant zu beobachten, wenn man es mal ganz verallgemeinert sagt, dass die Kritik an der Warenwelt eigentlich so alt ist wie der Konsumkapitalismus und dass es immer wieder sozusagen Einwände formuliert werden, Unzufriedenheiten, dass es Gegenbewegungen sich entwickeln und so fort. Und der Werkbund ist ein sehr gutes Beispiel, aber natürlich auch diese Ausstellung in Stuttgart, die Gustav Pazaurek da gemacht hat und wo er eben schlechten Geschmack demonstrieren wollte. Also das sind ja alles so Initiativen gewesen, die teilweise allerdings Qualität und Geschmacksvorlieben durcheinander bringen. Also eine Stilvorliebe ist was anderes als ein gut gemachtes Produkt, ne? Und also beim Werkbund ist es schon oft so, dass das, was dann als vorbildlich präsentiert wurde, das waren eben die Produkte der Werkbundmitglieder. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen. Auf der anderen Seite waren das auch sehr wertvolle Anstöße, die da gegeben wurden. Man hat ja überhaupt erstmal angefangen, über Alltagsdinge zu sprechen. Und
fällt Ihnen ein gutes Beispiel ein?
Naja, also was ich so interessant finde in der Werkbundgeschichte, das sind diese Werkbundkisten oder Werkbundkoffer. Da haben einfach die Werkbundmitglieder so meinetwegen ein Set an Porzellan, Haushaltsporzellan zusammengestellt, das sie als vorbildlich erachten. Und das war dann in der Regel eine gewisse Schlichtheit. Das war meinetwegen von Wilhelm Wagenfeld oder so. Und damit sind die dann unter anderem in Schulklassen gegangen und haben das sozusagen als vorbildliche Gebrauchsgegenstände präsentiert. Nun kann man natürlich Kritik an dieser Didaktik üben und sagen, na ja, also da wird ja sozusagen Werbung gemacht letztlich, aber auf der anderen Seite bringt es eben doch ein Gespräch über Kriterien in Gang, überhaupt eine Sensibilisierung. Und das finde ich eigentlich nach wie vor eine gute Idee, dass man im Bildungsbereich überhaupt materielle Kultur thematisiert und rauskommt aus dieser ewigen Spannung zwischen Fundamentalkritik auf der einen Seite und Werbung auf der anderen Seite, sondern Ansätze zu einem differenzierteren Sprechen und Auseinandersetzen mit Gegenständen des Alltags anregt.
Wobei Sie, glaube ich, in diesem Zusammenhang in Ihrem Buch auch den Jasper Morrison zitieren, den britischen Designer, der dieses Prinzip des Supernormal propagiert, also Designgegenstände, die zwischen weniger ambitionierten Sachen gar nicht auffallen, und Geschmack und Stil sollten für Qualität keine große Rolle spielen. Warum genau, wäre das sinnvoll?
Ich finde das ein ganz tolles zeitgenössisches Beispiel. Ich war mal in London, wo Jasper Morrison sein Atelier hat, und da ist auch ein kleiner Laden, und das ist sehr aufschlussreich, wenn man sich anschaut, wie das gemacht ist. Also zunächst mal ist da einfach nur so eine schwarze Holztür, man muss da klopfen und dann lassen sie einen rein, da sind keine Schaufenster, keine Werbeplakate oder was, und dann kommt man in diesen Verkaufsraum und da sind eben all diese Haushaltsgegenstände in den Regalen. Und dann weiß man überhaupt nicht, welches ist denn jetzt von Jasper Morrison, dem internationalen Star, und welches hat er auf seinen Reisen irgendwo meinetwegen in einem japanischen Haushaltswarenladen gefunden und daneben gestellt. Und das, sagt er, ist doch gerade das Tolle, dass man das überhaupt nicht unterscheiden kann, dass diese Gegenstände eine solche Selbstverständlichkeit haben, dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob es eine bestimmte Person gemacht hat und man das dann kauft, weil das, keine Ahnung, halt von Philip Stark ist oder so, oder eben von Jasper Morrison, sondern dass die Dinge halt aus sich heraus überzeugen. Das ist die Idee dahinter. Und dass sie aber supernormal sind, heißt eben, dass sie sozusagen in den entscheidenden Details nochmal so gemacht wurden, dass sie eben nicht nur einfach gut funktionieren, sondern vielleicht auch eine gewisse Freude bereiten, das, was man im Software Design Surprise and Delight nennt, also dass die Sachen positiv überraschen und nochmal eine besondere Freude auslösen.
Das heißt, dass auch diese sogenannten Designer-Sachen, weiß ich nicht, Designermöbel, Designerstühle, dass die nicht deswegen unbedingt fancy aussehen müssen, sondern sie sollen einfach gut sein in einem sehr schlichten Sinne. Andererseits hat Qualität ja schon auch mit Rohstoffen, mit Material, mit handwerklichem Aufwand zu tun, und das kostet Geld. Muss man sich gute Produkte erstmal leisten können? Herr Joran, führen wir hier schon auch ein bisschen eine Luxusdebatte?
Ja, das war so ein bisschen meine Sorge beim Schreiben des Buchs, dass man diese Kritik so leicht abtun kann, als entweder als Boomer-Gejammer, so, ja, früher war doch alles besser, oder als frivol, so im Sinne von, uns geht es doch eigentlich im Vergleich sehr gut, was natürlich stimmt, aber das befreit ja nicht von Kritik, auch also an kritikwürdigen Umständen, denn warum geht es uns denn im Vergleich ganz gut? Da wird ja immer das Wirtschaftswachstum herangezogen, das wir hier haben. Und wenn das dann mal nicht ist oder stagniert, dann ist immer gleich Weltuntergang. Ja, wenn das Bruttoinlandsprodukt sich nicht weiterentwickelt, dann, okay, jetzt ist die Politik gefragt, so, jetzt muss die Regierung abgewählt werden und so weiter. Daran machen wir als Gesellschaft offenbar fest, ob wir uns in die richtige Richtung entwickeln oder nicht. Und das ist ja ganz offensichtlicher Unsinn, aber irgendwie hängt da zu viel dran, als dass wir das so einfach ändern könnten. Und Was dann passiert ist, dass dem Verbraucher, der Verbraucherin quasi diese Last aufgebürdet wird. Einerseits geht einkaufen, tut was für die Wirtschaft, kauft am besten etwas aus Deutschland, kauft etwas Lokales, aber vor allem kauft etwas. Und auf der anderen Seite hat man bei uns als Verbraucherinnen und Verbraucher die Aufgabe abgeladen, den Planeten wieder gesund zu konsumieren, nachdem wir ihn vorher kaputt konsumiert haben. Also wir müssen jetzt durch unsere Kaufentscheidungen irgendwie, ne, durch nachhaltige, lokale, reparierbarere und so weiter Waren, müssen wir das jetzt wieder in Ordnung bringen. Ich finde, da stimmt irgendwas nicht, weil das ist ein gesellschaftliches Problem, das abzuladen beim individuellen Konsumenten, der bei jeder Konsumentscheidung sich fragen muss, kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten, ist es mir das wert oder bestelle ich jetzt einfach irgendwas von Amazon, was 4,6 Sterne hat und 2000 Bewertungen und das wird es dann doch auch tun. Und wenn es dann halt, ne, irgendwelches Zeug ist, was schnell kaputt geht, die Rezensionen werden ja viel früher abgefragt. Ja? Die Leute beschreiben ihre Zufriedenheit mit dem Produkt kurz nachdem sie es erhalten haben, dann wird gefragt, nicht 2 Jahre später, dann fragt keiner mehr, dann ist das Produkt wohl auch nicht mehr auf dem Markt. Also mein Problem ist, wir als individuelle Konsumenten werden in eine unmöglich zu lösende Zwickmühle gebracht und so kann es nicht funktionieren.
Ja, ich finde diese Spannung zwischen der individuellen Verantwortung und den strukturellen Problemen sehr, sehr schwierig. Also das ist wirklich ein ganz kniffliges Thema. Einerseits ist es natürlich so, dass man den einzelnen Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht die gesamte Verantwortung aufbürden kann und sie vielleicht auch gar nicht so viel Veränderung wollen. Auf der anderen Seite einfach immer auf sozusagen die großen strukturellen Zusammenhänge zu verweisen, kann natürlich auch vielleicht ein bisschen zu einfach sein, um dann die Einzelnen wieder aus der Verantwortung zu entlassen. Das ist schwierig, da eine überzeugende Position zu finden. Ich würde es deswegen ein bisschen pragmatischer angehen und sagen, na ja, welche Spielräume gibt es denn? Und zwar für die jeweiligen Menschen in ihren Lebenssituationen mit den Möglichkeiten, die sie eben haben. Nicht? Man kann ja jetzt nicht von jedem in jeder Einkommens- und Bildungsklasse dasselbe erwarten oder so, aber doch schauen, was gibt es denn für Möglichkeiten innerhalb des Rahmens, die einem Einzelnen dann gegeben sind. Und eine Empfehlung, die ich gerne gebe, ist zum Beispiel, dass man sich einfach mal einen Bereich, der einem wichtig ist, raussucht. Ich nenne das Qualitätsinsel. Also das kann die Ernährung zum Beispiel sein, das kann die Kleidung sein, wo man auch Freude dran hat, sich mit auseinanderzusetzen und das einfach mal exemplarisch ein bisschen genauer anschaut und vielleicht sich da ein bisschen mehr mit auseinandersetzt, dann kann man sich entlasten davon, das erstmal in allen Bereichen zu tun und kann vielleicht auch Kriterien finden oder auch praktische Handhabungsweisen finden, die man dann später auch in anderen Bereichen anwenden kann.
Das finde ich eine sehr gute Idee, weil das so ein bisschen den Anspruch runterpinnt auf etwas Machbares. Und dann kann man sich ja eine Produktkategorie raussuchen, die einem liegt und sagt, okay, da versuche ich jetzt mal rauszufinden, was hier eigentlich ein gutes Produkt ausmacht. Und ich versuche mal über dieses, mir gefällt es halt, hinauszugehen. Weil wenn wir alle einfach kaufen, was uns gefällt, dann sehen wir, wo das hinführt. Ja, wir haben ja kein oberes Limit, das uns stoppt beim Konsum, außer unsere Geldmittel.
Und vielleicht ein bisschen das eigene Selbstbild. Also will ich wirklich diejenige Person sein, die das alles mit sich machen lässt, die da einfach so besinnungslos mitmacht oder rappel ich mich sozusagen ab und zu mal auf und sage, wie will ich denn eigentlich leben? Also ist das wirklich das, was mich zufrieden macht oder nehme ich mir vielleicht mal ein Wochenende Zeit und trete einen Schritt zurück und lese 1-2 Bücher darüber und fange mal an, das ein bisschen neu einzukalibrieren, einfach aus, ich sag mal ganz groß, aus Selbstachtung, also weil ich vielleicht nicht einfach jedem Reiz nachgeben möchte. Ich weiß, das kann ein bisschen herablassend klingen, das ist vielleicht auch nichts, was man als Forderung an andere herantragen sollte, aber was vielleicht manchmal auch so eine kleine Bremse ist innerhalb dieser ansonsten eben sehr liberalen Weltordnung.
Das klingt mir jetzt aber sehr fortgeschritten schon. Es ist ja auch so, dass man manche Dinge einfach haben will, weil man sich mit denen darstellt.
Absolut, das ist ja auch okay. Also, ne, ich finde nochmal ganz wichtig, das finde ich auch sehr gut bei Gabriel Jorans Buch, dass man jetzt nicht die materielle Welt einfach so verdammt und sagt, das ist alles schlecht oder da sollte es möglichst wenig von geben oder so. Also das finde ich auch zu simpel. Wir leben mit Dingen, Dinge machen auch Gutes mit uns. Sie stimulieren auch Seiten der menschlichen Natur, die wert sind, stimuliert zu werden und so fort. Ja, also das ist ja erstmal gar nichts Schlimmes.
Wenn ich da nochmal auch vielleicht einhaken kann mit dieser individuellen Verantwortung. Es ist offensichtlich für den Menschen schwierig, diesen kleinen Anteil, den er hat, an dem, was er verursacht, an dem Schlechten, was er verursacht beim Konsum, in einem Maß zu sehen oder in einem Verhältnis zu dem Mehrwert, den er da hat. Und das ist kein neues Phänomen. Also die Menschheit hat das schon immer gut geschafft, die Ressourcen auszubeuten und weiterzuziehen oder auch Umweltkatastrophen zu verursachen. Das ist leider so eine Sache und das lässt sich dann natürlich auch wieder hochskalieren, auch auf die Gestalterin oder den Gestalter. Ne? Auch der steckt am Ende in der Situation, wir bilden natürlich in der Lehre auch für einen gewissen Markt aus, ne? Und wir müssen den Studierenden zeigen, wie sie in diesem Markt einen Platz finden. Und da steht der Gestalter dann oder die Gestalterin dann auch wieder an dem Punkt, wo sie entscheidet, mache ich diesen Job und verdiene damit Geld oder mache ich einen anderen, wo ich vielleicht nicht so viel Geld verdiene, aber ein besseres Gewissen habe. Und ich glaube, unsere Aufgabe in dieser Disziplin der Produktgestaltung ist, diese Auseinandersetzung zu fördern, so wie wir sie jetzt gerade auch machen, ne? Und wie Herr Hohnstetter sie gerade auch beim Konsumenten fördert. Aber das ist natürlich bei den Designern noch ein Stückchen wichtiger. Und das Interessante ist, wenn dieser Moralkompass da ist, dann kann der auch in großen Unternehmen mit kleinen Veränderungen plötzlich viel bewirken. Und ich sehe schon tendenzielle Veränderungen von den Studierenden, die kommen, für die das Thema Nachhaltigkeit einfach viel präsenter ist und viel normaler ist, als es wahrscheinlich vor vielen Generationen war. Also das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich denke, da ist dieser Hebel, den wir in der Gestaltung haben und wir dürfen das Design an der Stelle auch nicht verteufeln und das Produktdesign und die Produkte nicht, weil wenn wir die Leute abschrecken, die diesen Moralkompass schon haben, dann fehlen uns am Ende die guten Gestalter, die diese Werte in die Welt tragen.
Absolut. Ich denke auch tatsächlich, dass sich ja also nicht nur die Verkrempelung der Welt abzeichnet, sondern es sich auch viel in eine andere Richtung tut. Klar, da ist viel Greenwashing dabei und so, aber insgesamt hat sich ja doch einiges getan, gerade vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeitsdebatte. Und ich spreche ja sogar von einer neuen Qualitätswirtschaft, weil dass dieser Gedanke überhaupt wieder so in den Vordergrund rückt und wir heute darüber sprechen und an anderen Stellen auch darüber gesprochen wird, das ist ja auch nicht selbstverständlich und eigentlich eine tolle Entwicklung. Und die wird natürlich auch unter anderem in der Designausbildung kultiviert.
Da wollte ich Sie auch gar nicht falsch verstehen. Ich glaube, mein Einstieg war eigentlich, dass ich sagen wollte, diese Verantwortung kann nicht nur auf dem Individuum und auf den Designerinnen oder auf dem tatsächlich dann am Ende sogar den Produzenten liegen, die dann auch wieder irgendwie in Abhängigkeiten und Verantwortung sind, sondern ich sehe da tatsächlich schon auch eine politische bis gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Ne? Also dieses Thema, ne, Reparierbarkeit von Dingen, was wir jetzt durchgesetzt haben, was es jetzt gibt, das ist ja schon ein guter Schritt. Und ich denke, das muss noch mehr und noch radikaler kommen. Aber es bleibt spannend, ja.
Ja. Herr Hohnstetter, Sie beschreiben in Ihrem Buch eingangs die Raumausstatterwerkstatt von Ihrem Vater und berichten von einer Schokoladenverkostung und dann kommen Werte wie Kennerschaft und Könnerschaft und Sorgfalt und Arbeitsethos. Das klingt nach früher und es klingt auch ein bisschen elitär, aber spielt das heute eine geringere Rolle bei Produzenten wie bei Konsumenten?
Würde ich gar nicht sagen. Ich meine, wir haben ja vorhin auch über Software gesprochen und ich finde, dass auch in der digitalen Wirtschaft in Teilen ein starkes Qualitätsinteresse herrscht. Frau Detmann hat das ja auch schon gesagt, es muss ja auch sich alles überhaupt erstmal entwickeln in einem neuen Feld. Aber ich finde, dass man auch unter zum Beispiel unabhängigen Softwareentwicklern sehr ernsthafte Diskussionen darüber findet. Also was macht eigentlich eine gute Software aus? Was ist eigentlich ein guter Code? Das Schöne bei digitalen Produkten ist ja, wenn man einmal was Gutes hat, kann man das ja mit sehr geringen Kosten skalieren. Also klar, man hat immer noch das Problem mit der Energie der Server, aber an sich ist es relativ leicht, global zu distribuieren. Viel leichter, als wenn Sie jetzt einen Handwerker eine Einbauküche individuell anfertigen lassen. Das finde ich eigentlich spannend an diesem digitalen Bereich, dass sich auch da was tut und dass das eigentlich auch eine Chance ist, das sehr in die Breite zu bringen. Es war ja auch immer eine Hoffnung, in der Industriegesellschaft gute Dinge in die Masse zu bringen. Also das hat ja durchaus den Werkbund auch getragen. Und das finde ich zumindest unter unabhängigen, zum Beispiel App-Entwicklern teilweise auch.
Ich wollte eine kleine Geschichte aus der gestalterischen Praxis erzählen, um an das anzuknüpfen, was Frau Detbahn gerade gesagt hat, ne, die moralischen Herausforderungen an die Produktgestalterinnen und Gestalter. Ich habe ja früher in der Softwarefirma gearbeitet, zu einer Zeit, als Software noch im Elektrofachhandel gekauft wurde. Ja, da wurden Kartons mit CD-ROMs drin verkauft. Und ne, wir hatten Produkte, die 30 Euro und die 50 Euro gekostet haben. Und irgendwann haben wir festgestellt, dass die Kundschaft eher zu dem 50-Euro-Produkt greift, wenn das schwerer ist. Also es ist eine Software. Ja, also das ist Gewicht von Software. Und da ne, eine CD-ROM so viel wiegt, wie halt eine CD-ROM wiegt und ein Karton, wie halt ein Karton, haben wir uns überlegt, wie wir möglichst billig das Gewicht des Produkts hochtreiben können. Erst war der Gedanke, ja, nehmen wir einfach eine schwerere Pappe und so. Aber da hatten wir dann tatsächlich Bedenken und sagen, das ist ja wirklich dann völlig sinnlos. Können wir nicht irgendwas machen, was wenigstens noch eine Funktion hat? Und dann haben wir einen Notizblock reingetan. So 200 Seiten mit unserem Logo unten drauf. Und in dieses 50-Euro-Produkt haben wir den Notizblock reingetan. Also wir haben Bäume abgeholzt, um einer völlig unsinnigen Qualitätsvorstellung Genüge zu tun, einfach weil man dem Kunden nicht erklären kann, sorry, das ist doch komplett bekloppt, was du da machst. Du vergleichst das Gewicht von Softwarekartons und kaufst das Schwerere. Ja? Und an der Stelle kann man sich die Haare raufen und sagen, wäre hier nicht sowas wie Warenkunde angezeigt gewesen. Aber als Hersteller, der sein Zeug verkaufen will, rauft man sich natürlich nicht die Haare, sondern bestellt die Blöcke und packt die in seinen Karton und freut sich darüber, dass der Kunde beim Abwägen, literally Abwägen der Produkte, das teurere kauft.
Haben Sie denn, ganz kurz vielleicht, Lieblingsgegenstände oder Produkte, von denen Sie sagen würden, die sind perfekt?
Also ich habe eine sehr überraschende und also nicht wirklich perfekte, aber fantastische Entdeckung gemacht vor ein paar Jahren. Und zwar bin ich zufällig vorbeigekommen, als eine Galerie ihre alte Beleuchtung quasi ausgetauscht hat, also Galeriebeleuchtung, also Gemäldebeleuchtung. Und die hatten alte Gasentladungslampen gegen neue LEDs ausgetauscht, ja, und die LEDs sind natürlich energiemäßig viel besser und halten länger und so weiter. Und ich habe diese alten Gasentladungslampen, das ist für so ein Schienensystem, das man so in die Decke schraubt, mitgenommen, weil ich dachte, dass die cool aussehen. Und dann habe ich die zu Hause versucht zum Laufen zu bringen und habe erst gedacht, die funktionieren nicht, weil wenn man Strom drauf gegeben hat, ist nichts passiert, bis mir dann jemand erklärt hat, ja, die müssen erst mal warm werden. Und das ist nicht für den Heimgebrauch gedacht. Das habe ich geflissentlich ignoriert und habe dann gewartet. Und tatsächlich dann nach 2 Minuten sprangen die Dinger an. Und dann dauerte es nochmal eine Minute, bis die dann die Farbtemperatur und die Helligkeit und alles erreicht hatten. Und das Licht, was aus diesen Dingern rauskam, ist so überirdisch schön. Es ist ein metaphysisches Erlebnis, dieses Licht zu haben. Und ich habe nicht damit gerechnet, ich habe das nicht erwartet. Und seitdem bin ich komplett verdorben, was diese alten Gasentladungslampen angeht. Und das kann man auch niemandem empfehlen, die zu kaufen, weil die wahnsinnig viel Strom fressen und so. Aber da habe ich mich wiedergefunden in dem, was Herr Hohnstraeter vorhin gesagt hat, dass gute Dinge Gutes mit uns machen und dass die irgendwelche Reize auslösen bei uns, die etwas wert sind. Und ich würde sagen, dieses fantastische Licht ist etwas, was es absolut wert ist.
Da finde ich jetzt sehr interessant, dass Gabriel Johann eben gesagt hat, seither bin ich für andere Lampen verdorben. Das finde ich ist nämlich ein interessantes Phänomen, wenn wir über Qualität sprechen. Wenn man einmal die bessere Qualität erlebt hat, dann will man in der Regel auch nicht mehr zurück. Dann hat man sozusagen so eine Wechselbarriere errichtet. Das ist auch nicht ganz ohne, weil das kann dann ja auch ins Geld gehen oder man wird dann vielleicht zu perfektionistisch oder sowas. Das sind wiederum andere Diskussionen, aber ich finde das schon spannend, dass das dieses Phänomen gibt. Das muss natürlich jetzt nicht so eine Lampe sein. Ich finde, oft sind sehr einfache Alltagsgegenstände makellos. Ja? Also wenn ich zum Beispiel den Portionierlöffel nehme, mit dem ich mir heute Morgen meinen Espresso gemacht habe. Ich wüsste nicht, wie man den noch verbessern kann. Er ist einfach perfekt. Ja,
der
ist
auch da haben Sie die Kaffee-Vollautomaten-Hersteller noch nicht.
Ich habe das alles manuell gemacht, wie früher.
Jetzt klingen wir ein bisschen nach Manufaktum-Katalog. Hat es was mit früher und mit viel Geld zu tun?
Ja, das ist ja auch in Gabriel Johanns Buch angesprochen. Ne? Also man möchte ja sozusagen nicht in diesem kulturkritischen, nostalgischen Sound verfallen und eher nach vorne blicken. Aber vielleicht muss man auch manchmal sagen, manche Sachen, die halt einfach kontingenterweise früher gestaltet wurden, sind halt immer noch gut, weil da hat sich die Welt auch nicht verändert. Also man muss da nicht zwingend in diesen Nostalgie-Sound fallen. Was das Geld betrifft, da habe ich mir wirklich sehr viel Gedanken drüber gemacht, weil das natürlich naheliegenderweise immer wieder aufkommt. Ich finde schon, dass viele Gegenstände, die sehr einfach und gar nicht so teuer sind, oft besonders gut sind. Also so einfach, weil die sozusagen in ihrer Typologie, in ihrem Formfaktor und so erprobt und bewährt sind. Und
zum Beispiel aus einem Kaffeeportionierer?
Also das Wasserglas, das ich auf meinem Schreibtisch habe, oder diese Schraubkanne, mit der ich den Espresso mache. Also solche Sachen, gerade so im Haushaltsbereich. Da gibt es, glaube ich, ziemlich viele. Ein Sparschäler, ja, aus Metall, dieser klassische. Der kostet nicht viel, hält ewig und tut seinen Dienst und sieht auch irgendwie gut aus. Da kann man auch, das klingt vielleicht paradox, Qualitätsschnäppchen machen, ja. Gerade wenn man, und das finde ich bei dieser Frage nach dem Geld immer ganz wichtig, wenn man die Lebensdauer einpreist. Mhm. Wenn Sie meinetwegen mal 10 Jahre nehmen, ein Paar Schuhe, das meinetwegen genäht und nicht geklebt ist, versus die 3, 4, 5, die man für dasselbe Geld gekauft hätte, die dann alle weggeworfen werden. Da kann man schon zu dem Schluss kommen, wenn ich die Lebensdauer einpreise, fahre ich mit den teuren Sachen unter Umständen sogar besser.
Mhm. Frau Dettmann, wovor ziehen Sie den Hut als Gestalterin?
Ja, auch vor den Dingen, die sich so weggucken, ne? Die einem gar nicht auffallen, weil sie einfach gar nicht ersetzt werden müssen. Ich bin auch im Haushalt gerade im Gedanken. Also ob es jetzt ein Topf ist, der einfach schon seit Ewigkeiten funktioniert und auch auf verschiedenen Wärmesysteme funktioniert oder ob es Besteck ist zum Beispiel auch, ne? Das ist ja auch verrückt. Man muss sich vorstellen, dass man diese Dinge täglich in den Mund nimmt, Besteck, ja? Und dass sie trotzdem dann 20, 30, 40, manchmal 70 Jahre halten. Das war ja nicht umsonst früher was, was man auch in der Aussteuer gegeben hat, ne? Weil es einfach so langlebige Produkte sind.
Also ich würde gerne noch der guten Ordnung halber sagen, dass es sehr viele Produkte gibt, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, die tatsächlich besser geworden sind und wo ich einfach hoffe, dass das jetzt so bleibt. Zum Beispiel, es gibt praktisch keine tropfenden Wasserhähne mehr. Das war früher ein Standardproblem. Das ist weg. Das ist komplett weg. Auch die meisten Fenster sind sehr gut. Und wenn man eine aktuelle Waschmaschine hat und man ignoriert mal die ganzen Bedienterror und diese behaupteten 1000 Funktionen, die Programme, die es nicht braucht, die Dinger sind leise, sie waschen mit sehr wenig Wasser und so wenig Strom wie nie. Sie wandern auch nicht mehr, ja, die haben alle ihre Unwucht im Griff und sie sind nicht mehr so tief wie früher. Das sind alles eindeutige Vorteile gegenüber früheren Generationen. Und jetzt müssen wir nur noch hinkriegen, dass wir uns nicht mehr damit abfinden, wie die Stiftung Warentest, dass es okay ist, wenn die Maschine 10 Jahre hält. Weil warum? Warum 10? Warum nicht 20? Warum nicht 30? Das ginge nämlich auch.
Ich habe auch so gerne noch eine Sache, die ich noch loswerden wollen würde, zu dem Thema verdorben, die Herr Hundstreter eben gesagt hat. Weil ich möchte nochmal sagen, dass ich sehr viel Freude hatte dabei, das Buch zu lesen, weil es natürlich irgendwie nochmal so meinen Beruf und meine Leidenschaft, das macht so sichtbar, dass wir kontinuierlich von Produkten umgeben sind und dass die ständig in irgendeiner Weise auf unsere Alltagsroutinen wirken, unser Umfeld beeinflussen. Und während ich dieses Buch gelesen habe, musste ich mehrfach schmunzeln, weil ich glaube, Herr Johann, Sie haben so einen Schritt gemacht von dem Nutzer, der erstmal nur sich ärgert über eine Sache, sehr detailverliebt sich die Sachen anzugucken, bis hin zu dem Punkt, sie eigentlich besser machen zu wollen. Und das ist eigentlich das, was der Gestalter in seiner Ausbildung auch macht. Und ich glaube, da sind wir dann am Ende auch verdorben. Und da verderben sie dann vielleicht auch die Leser so ein bisschen, weil man kommt da nicht mehr weg. Wenn man einmal angefangen hat, die Welt verändern zu wollen und gestalten zu wollen, dann wird man das nicht mehr los. Dann kann man die Sachen nicht mehr normal angucken.
Oh ja.
Qualität und Krempel, wie gut sind unsere Alltagsgegenstände? Das war das Thema heute im SWR Kulturforum. Es diskutierten Luise Dettbahn, Professorin für Produktdesign an der Hochschule Hannover, Professor Dirk Hohnsträter, Kulturwissenschaftler an der Universität der Künste Berlin und Dr. Gabriel Joran, Unternehmer und Autor. Herzlichen Dank an diese Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.